Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mensch Mannheim, eurem Politik- und Gesellschaftstalk des Mannheimer Morgen. Wie immer sprechen wir heute über Themen, die in Mannheim diskutiert werden. Mein Name ist Florian Karlein aus der Lokalredaktion. Und ihr hört es, meine Stimme ist heute etwas tiefer als sonst. Die aktuelle Krankheitswelle macht eben auch keinen Halt vor Redaktion. Mich hat zum Glück nur eine Erkältung erwischt, das heißt, ich muss sicherlich öfter mal die Nase putzen. Keine Sorge, schneiden wir für euch natürlich raus. Auf eine andere Stimme müsst ihr heute aber komplett verzichten. Er ist zwar nicht krank, also zumindest nach meinem aktuellen Wissensstand, aber er genießt eine Woche Urlaub. Mein Co-Host Timo Schmidhuber. Ich muss also auch seine Rolle heute übernehmen und ich bin sicher, wäre er heute da, hätte er jetzt längst vorgeschlagen, meine schönsten Taschentuchschneuzer als Sonderfolge zu veröffentlichen. Aber heute soll es um ganz andere Themen gehen. Und für die bin ich natürlich nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt heute ein Jurist. Er ist 51 Jahre alt, er wohnt auf der Schönau, ist verheiratet und hat einen Hund, einen Gordon Setter. Und seit unserem Vorgespräch weiß ich auch, wie der aussieht und wie schwer er ist, nämlich 40 Kilo ungefähr. Seit ziemlich genau 11 Jahren, und jetzt nähern wir uns auch schon unseren Themen, ist unser Gast beim Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverband in Mannheim, kurz Haus und Grund. Zunächst als Rechtsberater und seit 2017 sogar als Geschäftsführer. Herzlich willkommen, Andreas Paul.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und bin auch ein bisschen gespannt. Ist nämlich mein erster Podcast.
Mit Andreas Paul sprechen wir heute vor allen Dingen über zwei Themen. Die sind nicht ganz so einfach, betreffen aber nahezu alle Menschen in Mannheim. Einmal die neue Grundsteuer und zum anderen der neue Mietspiegel. Und am Ende der Folge heute sprechen wir noch kurz über ein spannendes Zukunftsthema. Autonomes Fahren, das wird in Mannheim nämlich gerade getestet. Aber bevor wir in die Themen starten, Herr Paul, was ist und macht der Verein Haus und Grund eigentlich und was ist Ihr Aufgabenbereich dort?
Ja, das kann ich, glaube ich, ganz gut erklären nach 11 Jahren. Haus und Grund ist im Prinzip die Gegenorganisation zum Mieterverein. Wir vertreten Vermieter und Eigentümer rund um ihre Immobilie bei Rechtsfragen, Mietrecht, WEG-Recht, Stress mit dem Mieter, Stress mit dem Nachbarn, aber auch ohne Stress, neuer Mietvertrag, Betriebskostenabrechnung und solche Sachen. Die Mitglieder kommen zu uns mit ihren Problemen, wir erklären, wir erläutern, wir gucken, was wir machen können und dann helfen wir ihnen so gut das geht, damit die möglichst ja sorgenfrei am Ende des Tages schlafen können.
Und wie viele Mitglieder hat der Verein in Mannheim?
Der Verein in Mannheim hat zwischenzeitlich fast 6.500 Mitglieder. Deutschlandweit sind wir bei über 900.000 zwischenzeitlich. Es gibt ja in jeder größeren Stadt im Prinzip einen eigenen Haus- und Grundverein. Wir sind alle in derselben Liga, aber alle auch selbstständig.
Und die Tendenz ist steigend?
Wir merken auch durch die politische Entwicklung, dass der Bedarf an Beratung rund um die Immobilie immer größer wird. Die Leute haben immer mehr Probleme. Die Rechtslage wird kontinuierlich nicht einfacher. Gerade wenn man sich so Sachen ansieht wie neue Grundsteuer. Das Gebäudeenergiegesetz war natürlich letztes Jahr ein enorm großes Thema für Immobilieneigentümer. Und das merken wir durch stärkeren Zulauf und auch durch schwierigere Fragen, die wir beantworten müssen.
Und durch mehr Streitigkeiten? Also nehmen die auch zu?
Den Eindruck habe ich tatsächlich nicht. Wir haben ganz viele Mietverhältnisse, also um bei dem Thema zu bleiben, die völlig beanstandungsfrei laufen. Mieter zieht ein, unterschreibt seinen Mietvertrag, 5 Jahre später zieht er wieder aus, nichts passiert. Es gibt immer ein gewisses Maß an Streit. Ich würde jetzt mal schätzen, 10-15% unserer Mitglieder haben auch mal Ärger mit ihrem Mieter. Wobei, das sind nicht immer gleich so Riesenthemen. Das sind auch einfach mal ganz einfache Themen. Grillen auf dem Balkon. Ja, nein, wie viel? Das ist kein großes juristisches Thema, aber man kann darüber auch mal diskutieren.
Dann legen wir doch mal los mit dem ersten Thema. Und das ist eines, das die Gemüter seit Monaten erhitzt. Die neue Grundsteuer. Was das Neue daran ist und warum manche Eigentümer dadurch weniger, manche teilweise erheblich mehr zahlen müssen, klären wir gleich. Aber bei dem relativ komplizierten Thema sollten wir dann doch lieber ganz von vorne anfangen. Und dafür haben wir ja einen Experten da. Herr Paul, können Sie mal erklären, was die Grundsteuer überhaupt ist und auch, was der Unterschied zwischen A, B und C ist?
Da treffen Sie mich jetzt ein bisschen auf einem schiefen Fuß, aber das ist nicht schlimm. Zur Erklärung, Grundsteuer ist eine Kommunalsteuer, die, wie der Name schon sagt, von der Kommune erhoben wird, bezogen auf das Grundstück, damit gewisse Leistungen im Prinzip finanziert werden können. Das ist mal so der Grundansatz. Die Differenzierung A, B, C rührt aus den unterschiedlichen Sätzen, Hebesätzen für verschiedene Nutzungen her. Grundsteuer B ist eigentlich die klassische Wohnnutzung. Grundsteuer C ist neu. Die wird es für unbebaute Grundstücke geben, ist in Mannheim meines Wissens aber noch nicht eingeführt. Und die Grundsteuer A ist für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke da. Das ist mal so der grundsätzliche Rahmen an dieser Stelle.
Und wir fokussieren uns heute ein bisschen auf die Grundsteuer B. Da geht es um Wohn- und ich glaube auch Gewerbegrundstücke. Und diese Grundsteuer wird jetzt in der gesamten Bundesrepublik neu geregelt. Grund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2018, das damals gesagt hat, die bisherige Regelung ist verfassungswidrig. Also muss es eine neue Berechnungsgrundlage geben und die gilt jetzt eben ab dem 1. Januar 2025. Dafür gibt es einen neuen sogenannten Grundsteuermessbetrag, den das Finanzamt festlegt. Der wird berechnet, indem man den sogenannten Einheitswert mit der Grundsteuermesszahl multipliziert. Ich würde vorschlagen, wir gehen da jetzt nicht tiefer ins Detail. Wir haben mal die Begriffe gehört, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass auf diesen Grundsteuermessbetrag Städte und Gemeinden keinen Einfluss haben. Die können ihre Einnahmen dann über den sogenannten Hebesatz regeln. Den multipliziert mit dem Grundsteuermessbetrag ergibt dann nämlich die jährliche Belastung. Ist ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich habe soweit richtig erklärt, Herr Paul.
Vom Grundsatz her völlig richtig. Was man vielleicht noch anmerken sollte an der Stelle, ist der sogenannte Bodenrichtwert, weil der ist im Prinzip die Grundlage für, jetzt Reihenfolge hoffe ich, bringe ich richtig hin, für den Wertbescheid ist nämlich Bodenrichtwert mal Fläche. Der Messbescheid entsteht dann durch Bodenrichtwert mal Fläche mal Messbetrag, 0,91 bei Wohnnutzung. Und damit habe ich den Grundsteuermesswert oder Grundsteuermessbetrag. Und der wird dann mit dem Hebesatz der Gemeinde multipliziert und dann komme ich auf eine mehr oder minder schöne Zahl.
Ich habe ja gesagt, es ist kompliziert.
Leider ja.
Dann schauen wir mal ein bisschen gezielter auf Mannheim. Was halten Sie denn grundsätzlich von der Neuregelung der Grundsteuer? War die nötig?
Wenn man das Bundesverfassungsgericht fragt, war sie auf jeden Fall nötig. Hintergrund, wenn man sich die Historie ansieht, in der Berechnung und Ermittlung der Grundsteuer ist lange Zeit eigentlich nicht viel passiert. Das ist ja einer der Punkte, den das Bundesverfassungsgericht moniert hat, damals 2018, und auf der Grundlage gesagt hat, wir müssen da neu ran. Das wurde jetzt in den letzten Jahren umgesetzt. Wer das verfolgt hat, weiß, es gibt in den einzelnen Ländern teilweise sehr unterschiedliche Regelungen. Baden-Württemberg hat einerseits ein sehr angenehmes Modell gewählt, weil es ist im Prinzip die Multiplikation von mehreren Zahlen. Bodenrichtwert, Fläche, Steuermesszahl, das kriegt man mathematisch meistens noch hin. Blendet dabei allerdings natürlich komplett aus, was auf dem Grundstück eigentlich genau passiert. Das heißt, der Bodenrichtwert kann für ein unbebautes Grundstück unter Umständen genauso hoch sein wie für ein bebautes Grundstück. Wie gesagt, auf die Nutzung kommt es in Baden-Württemberg nicht an. Andere Bundesländer haben das teilweise sehr anders geregelt. Was die beste Lösung an der Stelle ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, das baden-württembergische Modell hat erstmal den Vorzug. Es ist rechnerisch gesehen relativ einfach, es ist gut zu handeln und fordert keine großartigen Datenermittlungen, um es mal so zu sagen.
Bei der neuen Grundsteuer gibt es hier vor allen Dingen zwei Streitpunkte. Der eine ist der neue Hebesatz, den die Kommune festlegt. In Mannheim ist das jetzt passiert. Da sinkt der Hebesatz von 487% auf 365. Es gibt Stimmen, die hätten sich da einen niedrigeren Satz gewünscht. Finanzdezernent Volker Proffen sagt aber, mit diesem Hebesatz bleibt die Grundsteuer aufkommensneutral. Sprich, die Kommune nimmt genauso viel ein wie vorher, nicht weniger und nicht mehr. Halten Sie den Satz für gut gewählt, Herr Paul?
Das ist eine im Moment schwierig zu beantwortende Frage. Wir wissen aus dem Transparenzregister des Landes, dass der Wert irgendwo zwischen 303 bis 336, glaube ich, liegen soll. Die Stadt Mannheim hat schon relativ früh gesagt, wir brauchen einen höheren Satz, damit wir aufkommensneutral sind. Man fragt sich als Leser, Zuhörer, interessierter Bürger, wo kommt diese Diskrepanz im Wert her? Weil man müsste ja eigentlich erwarten, dass sowohl das Landesfinanzministerium als auch die Gemeinde relativ genau wissen, was an Werten da ist, um den richtigen, in Anführungszeichen, Zielwert zu ermitteln. Von daher habe ich im Moment das Gefühl, der Hebesatz, der neue, wirkt etwas hoch. Ich kann natürlich nicht tief reingucken, was ist in den Zahlen hinten dran genau zu finden. Sicher wissen wir das wahrscheinlich erst Ende 25, Anfang 26, wenn dann mal das ganze Wirtschaftsjahr abgearbeitet ist. Wie gesagt, von daher ist das ein bisschen schwierig einzuschätzen. Was ich sehr gut finde und was wir auch begrüßen, ist, dass sich die Stadt dann doch deutlich zur Aufkommensneutralität bekannt hat. Weil das war ja durchaus auch eine Befürchtung, die wir auch im Vorfeld schon mal geäußert hatten. Die Stadt Mannheim schwimmt jetzt nicht unbedingt im Geld. Wir haben viele Aufgaben und auch einiges an Schulden. Und Mannheim wäre nicht die erste Gemeinde, die die neue Grundsteuer nutzt, um den Haushalt ein bisschen zu sanieren. Wir wissen aus unserem Verband von anderen Gemeinden, dass da durchaus auch gedreht wird, um die Finanzen etwas besser aufzustellen.
Edingen-Neckarhausen zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau.
Mannheim hat ja auch schon viele Investitionen gestrichen im aktuellen Haushalt. Wenn ich das aber so zwischen den Zeilen richtig rausgehört habe, dann sind Sie schon ein bisschen in Sorge, dass die Stadt sich ein bisschen bereichert am Hebesatz?
Es ist schwer zu sagen im Moment. Also im Moment sagt ja die Stadt, 365 ist der Wert, den wir brauchen. Der Herr Proffen hat meines Wissens auch schon mal angedeutet, wenn es zu viel sein sollte, wollen sie ihn auch wieder runterschrauben. Das glaube ich erst, wenn es passiert ist.
Das hat er auch eingeschränkt. Er hat gesagt, 2 Millionen mehr oder 2 Millionen weniger hält er für eine angemessene Toleranz. Da würde er nichts verändern. Erst bei mehr würde er drüber nachdenken.
Okay, 2 Millionen bei 75 Millionen ist jetzt nicht mehr unbedingt ganz aufkommensneutral. Das geht dann leider zu Lasten der Bürger letztlich.
Was wäre denn Ihre Grenze? Wo würden Sie es denn ansetzen? Es kann ja nicht genauer 75 Millionen rausgehen.
Wir werden es nicht hundertprozentig genau hinkriegen, aber ich bin der Meinung, man muss so genau wie möglich an diesen Zielwert ran. Weil wenn ich Aufkommensneutralität postuliere, dann kann ich nicht 2 Millionen schwenken. Ein paar hunderttausend kann ich mit leben, weil es ist rechnerisch wahrscheinlich extrem schwierig, das ganz sauber auszutarieren. Aber 2 Millionen ist halt, es sind noch keine 10%, aber wir sind da schon bei 2, 3, 4%. Das ist schon eine Abweichung, die man sieht. Von daher tue ich mich da etwas schwer. Und was ja noch dazu kommt, darüber wird ja bisher noch nicht geredet. Wir haben ja noch die neue Grundsteuer C. Und wir wissen, dass einige Parteien in Mannheim darüber laut nachdenken, die einzuführen. Damit generiert die Stadt zusätzliche Einnahmen. Ja, die bisherige Grundsteuer bleibt aufkommensneutral, mehr oder weniger. Aber wir generieren trotzdem einen neuen Einnahmetopf.
Fänden Sie gut?
Nein.
Warum?
Weil es letztlich nicht dazu führt, wahrscheinlich nicht dazu führen wird, dass sehr viel mehr passieren wird. Die Grundsteuer C soll ja auf unbebaute Grundstücke erhoben werden, letztlich um den Eigentümer entweder zu bestrafen, weil er es nicht nutzt, oder ihn dazu zu bewegen, dass er es in irgendeiner Form nutzt. Ich glaube aber nicht, dass damit so viele Effekte ausgelöst werden, weil Grundstücke stehen meistens nicht ohne Grund leer. Es hat Ursachen, Erbstreitigkeiten, unklare Rechtslagen, was auch immer, warum ein Grundstück im Moment leer steht. Manchmal ist es auch nicht einfach, ein Grundstück zu bauen. Sie haben eine Kontamination im Boden oder so komische Sachen. Es müssen Dinge geprüft werden. Und dann kann ich nicht einfach beschließen, ich hau da jetzt mal ein Haus drauf. Deswegen ist die Grundsteuer C, letztlich wird sie nicht die Lenkungswirkung haben, die man ihr unterstellt.
Fakt ist aber auch, wir brauchen dringend Wohnraum in Mannheim. Die Kontamination eines Bodens ist ja wahrscheinlich eher die Ausnahme eines unbebauten Grundstücks. Und man kann dann durchaus Druck ausüben, auf Eigentümer da in Sachen Wohnraum was zu machen. Zumindest, wenn nur ein gewisser Prozentteil dadurch aktiv wird. Es gibt ja genug Grundstücke, die wirklich seit vielen, vielen Jahren brach liegen. Ist der Stadt ja vielleicht schon viel geholfen und dem Wohnungsmarkt in der Stadt.
Das ist richtig. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass dieser Effekt so enorm groß sein wird. Wir haben in Mannheim das große, große Glück, durch die Konversionsflächen sehr viel freien Raum gehabt zu haben, der ja auch sehr gut bebaut worden ist oder sehr intensiv bebaut worden ist. Und da bin ich skeptisch, dass wir durch die Grundsteuer C so viel Zusatzeffekt kriegen werden. Was ja noch dazu kommt, nur weil ich bauen muss, heißt das ja nicht, dass das Ding schon fertig ist. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, Handwerker zu kriegen. Wir wissen alle, wie schwierig die Baubranche momentan insgesamt ist. Und die GBG kann auch nicht alles bauen, was da noch frei wäre.
Dann lassen wir mal die Grundsteuer C sein und gucken mal auf die Grundsteuer B, die ja in der Neuregelung durchaus große Effekte hat. Es gibt besondere Verlierer und vielleicht sogar Härtefälle durch die Neuregelung. Sehen Sie solche Fälle in Mannheim?
Das wird man sicher erst wissen können, wenn die Grundsteuerbescheide da sind. Momentan kann theoretisch jeder Eigentümer selbst berechnen, wie hoch wird meine Grundsteuer sein. Wir fast alle haben ihre neuen Grundsteuermessbescheide, multipliziert mit 3,65, komme ich auf meine voraussichtliche neue Grundsteuer, dann weiß ich, was an Belastung da ist. Bisher, muss ich sagen, ist es bei uns im Verein noch nicht groß aufgeploppt, dieses Thema oder diese konkreten Zahlen. Aber wir haben natürlich, wie man auch den Mannheimer Morgen entnehmen konnte, schon ein bisschen gerechnet an einigen Stellen. Einige Grundstücke bleiben ungefähr vom Grundsteuerniveau identisch. Andere Grundstücke werden zum Teil deutlich teurer. Und wie sich das dann am Ende auswirken wird, das muss man dann wirklich sich genau ansehen. Das kann man momentan noch nicht verlässlich bis ins Letzte sagen.
Vielleicht ist es auch deswegen noch nicht so groß bei Ihnen aufgeploppt als Thema, weil vielleicht doch einigermaßen klar war auf die Eigentümer, dass sie für ihr Grundstück jetzt mehr bezahlen müssen. Also Sie haben es ja eben angesprochen, wir haben schon mal im Mannheimer Morgen ein paar Grundstücke durchgerechnet. Und wenn ich dann sehe, dass ich für ein fast 300 Quadratmeter großes Grundstück in Freudenheim deutlich weniger gezahlt habe als für ein 161 Quadratmeter großes Grundstück in Waldstadt, nämlich gerade mal ein Drittel davon, dann muss mir klar sein, dass ich mit der Neuregelung einfach mehr bezahle. ich finde so Fälle, ehrlich gesagt, ziemlich gerecht.
Ja, was ist gerecht? Gerecht ist immer ein großes Wort.
Sagen wir gerechtfertigt.
Das kann ich nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz bedeutet es natürlich für die Bürger erstmal eine deutlich höhere Belastung. Das ist wie ein Mieter, der eine Mieterhöhung kriegt, der sagt auch, das ist nicht gerecht, hat aber trotzdem eine höhere Belastung. Ob er 20 Jahre keine Mieterhöhung gekriegt hat, ist erstmal nachvollziehbarerweise egal. Das ist bei Grundstückseigentümern an dieser Stelle genauso. Jahrelang ist bei der Grundsteuer nichts geschehen oder wenig geschehen, wenn der Hebesatz nicht geändert wurde. Und jetzt lässt es auf einmal an bestimmten Stellen große Schläge. Es wird sicherlich Härtefälle geben. Wie die genau aussehen, wissen wir noch nicht. Es wird aber auch viele Fälle geben, wo es ungefähr so bleibt, wie es ist. Aber am Ende des Tages, wo die Einzelfälle sein werden, wissen wir noch nicht.
Ich will doch nochmal auf den Fall Freudenheim zurückkommen. 214 Euro im Jahr Grundsteuer für ein 300 Quadratmeter Grundstück. Da weiß ich doch, bin ich sehr gut weggekommen in den vergangenen Jahren. Kann ich mich da wirklich beschweren, dass ich jetzt 700 Euro im Jahr für so ein Grundstück bezahlen muss? In der Lage, in der Größe?
Also ich kenne das Grundstück jetzt nicht genau. Wenn ich dreimal so viel zahle wie bisher, hinterlässt das Spuren. Natürlich vom Gefühl her, bisher war ich sehr günstig, jetzt zahle ich deutlich mehr. Dann ist aber trotzdem die Frage, was rechtfertigt diesen massiven Anstieg im Prinzip von heute auf morgen? Und das ist das, was den Leuten wehtut. Die 700 Euro klingen jetzt auch nicht unbedingt viel, aber in der Masse, wie gesagt, bisher waren es 200, jetzt sind es 700, das hinterlässt Spuren. Und deswegen vom Gerechtigkeitsempfinden kann ich den Gedanken nachvollziehen. Nichtsdestotrotz tut es dem Einzelnen erstmal massiv weh.
Und bei Haus und Grund gab es jetzt aber noch keine Beschwerde über die Höhe der neuen Grundsteuer?
Über den Hebesatz tatsächlich noch nicht. Das wird aber sicherlich in der nächsten Zeit kommen, spätestens wenn die Bescheide da sind. Wir haben aber im letzten Jahr sehr, sehr viele Anfragen von Mitgliedern gehabt hinsichtlich der Grundsteuerwert- und Messbescheide, was man damit machen soll, Einspruch einlegen, Rechtsmittel, wie geht das weiter? Kann ich warten, bis der eigentliche Grundsteuerbescheid kommt? In Klammer, nein, musste meinen Grundsteuermessbescheid gleich angreifen. Da haben wir sehr, sehr viele Diskussionen und auch viel Beratungsbedarf gehabt, sodass die Leute heute wahrscheinlich relativ gut rechnen können, was kommt. Aber ich glaube, wirklich virulent wird das Thema, wenn die Bescheide auf dem Tisch liegen. Weil dann sehen die Leute die Zahlen wirklich schwarz auf weiß. Momentan wissen auch viele, es laufen Gerichtsverfahren. Ich habe heute Morgen eine kurze Pressemitteilung von unserem Zentralverband gesehen. Irgendein Verfahren ist in die nächste Instanz gegangen. Vor irgendeinem Bundesgericht, weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Da hoffen natürlich auch einige drauf, dass dann nochmal was passieren wird.
Aber glauben Sie, dass es Klagen aus Mannheim geben wird?
Es würde mich nicht überraschen. Wir unterstützen als Verband sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene verschiedene Musterverfahren. Wir wissen aber natürlich nicht, wer alles individuell persönlich klagt. Aber es ist davon auszugehen, dass da auch sicherlich auch aus Mannheim mindestens mal ein Eigentümer sagt, das will ich jetzt mal genau wissen.
Das wäre dann eine Überprüfung des Hebesatzes?
Nee, im Moment wäre es erstmal eine Überprüfung des Messbetrags. Also der Grundansatz oder die Grundkritik, die wir ja als Verband geäußert haben, ist das Zustandekommen der Messbeträge über die Bodenrichtwerte. Wie die Bodenrichtwerte zustande kommen, darüber kann man philosophische Grundsatzdiskussionen führen. Aber wir wissen, dass dieser Ansatz auch zu Nivellierungen führt, was die Ermittlung der Grundsteuer angeht. Und es ist auch nicht immer ganz hundertprozentig sicher nachvollziehbar, was der Gutachterausschuss genau wie ermittelt und bewertet hat. Was vielen gar nicht bewusst ist, aber das wird kommen. Durch die Koppelung der Grundsteuer an den Bodenrichtwert wird voraussichtlich auch die Grundsteuer regelmäßig steigen, weil die Bodenrichtwerte werden alle, ich glaube, 2 Jahre neu festgesetzt. Wenn diese also hochgehen, kann auch die Gemeinde ihre Grundsteuer alle 2 Jahre annehmen, ohne dass sie am Hebesatz drehen muss. Damit hat sie theoretisch auch ihre Einnahmequelle verstetigt und kontinuierlich erweitert. Als Belastung für Mieter und Vermieter.
Für Mieter, weil die Grundsteuer über die Nebenkosten umgelegt werden kann.
Ganz genau.
Sie wohnen ja auf der Schönau und ich wette, Sie haben schon ausgerechnet, wie hoch Ihre Grundsteuer ist.
Ich muss zugeben, ich habe es tatsächlich nicht ausgerechnet, weil ich tatsächlich Mieter bin.
Aber haben Sie eine Ahnung, was auf Sie zukommen wird?
Ich habe mich tatsächlich nicht sehr intensiv mit dieser Rechnung befasst, gebe ich ganz offen zu. Am Ende des Tages muss ich meinen Anteil zahlen. Wenn bis dahin ein Gericht noch eine Entscheidung in irgendeine Richtung machen wird, wird sich das vielleicht nochmal modifizieren. Aber grundsätzlich muss ich gegenüber meinem Vermieter erstmal sagen, die Grundsteuer ist da. Als Mieter trifft sie mich anteilig ebenso, also muss ich sie zahlen.
Zum Schluss noch eine grundsätzliche Frage zu dem Thema. Die AfD hat in den Beratungen im Ausschuss den Hebesatz abgelehnt, weil sie grundsätzlich gegen eine Grundsteuer ist und sie abschaffen will. Ich zitiere jetzt, die AfD bestraft Leute mit Eigenheim. Was halten Sie davon? Würden Sie die Grundsteuer wie die AfD nicht auch lieber abschaffen?
Ich verstehe den Gedanken, ich will sie nicht abschaffen, weil die Grundsteuer ist eine ganz elementare Steuer für die Gemeinde. Ohne Grundsteuer hätten alle Gemeinden ein massives Finanzproblem. Deswegen ist eine Abschaffung an der Stelle Augenwischerei, weil irgendwo das Geld muss herkommen. Das heißt, man braucht eine neue Steuer, um es an anderer Stelle wieder reinzuholen. Von daher ist die Idee schon etwas unlogisch, um es mal so zu formulieren. Abgesehen davon hätte die Gemeinde, glaube ich, an der Stelle gar keine Möglichkeit, die Grundsteuer abzuschaffen, weil das liegt gar nicht in deren Entscheidungsgewalt. Die kann über den Hebesatz diskutieren. Aber wie gesagt, wir sind uns alle, glaube ich, einig, die Gemeinde braucht Geld.
Man könnte den Hebesatz auf Null setzen.
Das ist richtig, aber dann hat die Gemeinde, wie gesagt, kein Geld. Und dann fragen wir uns, wo kommt denn eigentlich der ganze kommunale Bereich her? Wie finanzieren wir Kindergärten, Schulen, Straßenausbau, Sanierungen etc. pp., was man halt alles so in einer Gemeinde braucht und auch gerne hat?
Zur Vollständigkeit gehört auch, Oberbürgermeister Christian Specht hat genau diese Punkte auch angesprochen als Erwiderung auf den Beitrag der AfD. Kommen wir zu einem Thema, das die Gemüter auch erhitzt. Nicht erst seit Monaten, sondern ich würde sagen seit Jahren schon. Der sogenannte qualifizierte Mietspiegel. Der wird alle 4 Jahre neu erstellt, ist jetzt gerade für die Jahre 2025, 2026 veröffentlicht worden und er definiert unter anderem die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete. Was genau heißt das? Ganz grob gesagt, er zeigt Vermieterinnen und Vermietern, aber auch Mieterinnen und Mietern auf, was eine angemessene Miete ist. Oder tut er das nicht, Herr Paul?
Das muss ich mal mit einem ganz klaren juristischen Jein beantworten. Der Mietspiegel gibt an, die ortsübliche Vergleichsmiete. Ob das immer angemessen ist, darüber kann man durchaus lange diskutieren. Die Durchschnittsmiete gibt ja erstmal nur in Anführungszeichen den Durchschnitt an. Statistisch ermittelt, über die statistische Qualität kann man dann auch nochmal diskutieren, wenn man unbedingt möchte. Aber es gibt erstmal nur einen Durchschnitt an. Das heißt nicht, dass im Einzelfall der Wert möglicherweise deutlich davon abweicht. Wenn man sich die Mietspiegeltabellen ansieht, sieht man zum Beispiel bei der Fläche ganz kleine Wohnungen, ganz große Wohnungen sind im Durchschnitt teurer als durchschnittlich große Wohnungen, 70, 80 Quadratmeter. Da gibt es zum Beispiel erhebliche Abweichungen. Ob das angemessen ist auch so eine juristische Kategorie, die kein Mensch sauber greifen kann, weil sie letztlich auch immer so ein bisschen vom individuellen Argumentationsansatz abhängen kann. Und von diesem Hintergrund, ja, der Mietspiegel sagt erstmal, was ist Durchschnitt? Was sind für Merkmale? Was spielt hier eine Rolle? Und damit haben wir einen Durchschnittswert. Ob das immer der einzig sinnvolle Wert ist, das sehen wir anders, weil wir wissen ja auch juristisch gesehen, ich kann eine Mieterhöhung zum Beispiel auch mit einem Gutachten begründen oder auch mit den sogenannten 3 Vergleichswohnungen. Beim qualifizierten Mietspiegel noch ein bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich ist der Mietspiegel nicht das einzige Maß an dieser Stelle.
Was kann ich denn als Mieterin oder Mieter aus dem Mietspiegel dann für mich ablesen, wenn ein Vermieter oder eine Vermieterin mir die Miete erhöhen möchte?
Der Mieter kann, ebenso wie der Vermieter, bei seiner Mieterhöhung mit dem Mietspiegel ermitteln, was ist die durchschnittliche Miete für diese Wohnung. Weil der Mietspiegel fängt an mit der Fläche, dafür gibt es einen Durchschnittswert, und dann gibt es Zuschläge und Abzüge für Ausstattung, Lage, Modernisierungen. Und daraus ergibt sich dann am Ende ein Eurobetrag je Quadratmeter, den kann man dann gegebenenfalls über die sogenannte Mietpreisspanne nochmal ein bisschen feinjustieren. Und so kann der Vermieter seine Mieterhöhung berechnen und der Mieter kann nachrechnen, stimmt das? Komme ich im Prinzip auf dasselbe Ergebnis. Das ist erstmal das, was ich mit dem Mietspiegel grundsätzlich machen kann. Und dann ist er natürlich juristisch relevant, wenn die Parteien sich über die Mieterhöhung nicht einig sind, dann ist er unter Umständen das Maß der Dinge, wenn es um die Frage der Zustimmungsklage geht.
Sie sind ja Vertreter von Eigentümerinnen und Eigentümern. Würden Sie also sagen, dass der Mietspiegel Vermieterinnen und Vermietern Ketten anlegt?
Ja. Der Mietspiegel wirkt zwar, der Mieterverein behauptet das ja auch gerne, als Mieterhöhungsinstrument, aber letztlich limitiert er. Weil der Mietspiegel legt fest, was ist die ortsübliche durchschnittliche Vergleichsmiete. Damit hat er Ausstrahlungswirkung auf die Neuvertragsmiete. Ich darf ja, Mietpreisbremse gilt in Mannheim, nicht mehr als 10% über die ortsübliche Vergleichsmiete bei der Neuvermietung gehen. Und er legt ja auch fest, wo meine Mieterhöhungsgrenzen sind. Der Mietspiegel legt ja im Prinzip rechnerisch eine Obergrenze fest, was überhaupt als maximale ortsübliche Vergleichsmiete in Betracht kommt. Und wenn man sich den Mietspiegel etwas genauer ansieht, wie er zustande gekommen ist, das haben wir bei der Pressekonferenz der Stadt erfahren, die in den Mietspiegel eingeflossenen Neuvertragsmieten lagen deutlich höher als die in den Mietspiegel eingeflossenen Bestandsmieten. Da war eine Diskrepanz von, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2 Euro pro Quadratmeter drin.
Weil Vermieterinnen und Vermieter da einfach mehr Möglichkeit haben, die Miete höher anzusetzen.
Weil bei einer Neuvermietung in der Regel der Mietpreis neu ermittelt wird mit dem dann gültigen Mietspiegel und man dann in der Regel tatsächlich höher kommt, was andersrum aber auch zeigt, dass im Bestandsmietverhältnis viel, viel weniger passiert als beim Mieterwechsel. Wir wissen aus unserem Zentralverband über Studien, ganz viele Vermieter erfassen die Miete nur bei einem Wechsel an, seltener im laufenden Mietverhältnis. Und das kann ich über unseren Verein auch bestätigen.
Jetzt haben wir niemanden vom Mieterverein da, deswegen übernehme ich jetzt mal kurz die Rolle und fange mal damit an, dass die ortsübliche Vergleichsmiete im Durchschnitt bei 9,19 Euro liegt im neuen Mietspiegel. Vor 2 Jahren waren es noch 8,48 Euro, das ist ein Plus von 8,4%. Der Mieterverein, also ihr Konterpart sozusagen, der hat sich alarmiert gezeigt und spricht von rasanten Mietsteigerungen und sieht das soziale Miteinander gefährdet. Hat er nicht recht damit? Immerhin wird es immer schwieriger, in Mannheim überhaupt eine Wohnung zu finden. Und wenn, dann ist die für viele Menschen auch nicht mehr bezahlbar.
Das ist weniger ein Problem des Mietspiegels an sich, als mehr erstmal einem vorgelagerten Problem. Wir brauchen generell mehr Wohnungen. Das beste Mittel gegen hohe Mieten ist ein ausreichendes Mietangebot oder Wohnungsangebot. Dass wir eine deutliche Steigerung haben, hat verschiedene Faktoren. Wir wissen alle, die letzten 2-3 Jahre, Ukraine-Krise, Gaskrise, Corona-Krise hat den Märkten nicht gut getan, hat zu deutlichen Kostensteigerungen geführt. Wir wissen, die Handwerkspreise sind in die Höhe geschossen, die Materialpreise sind hochgegangen, die Energiepreise sind stark gestiegen. Und es ist ein Irrglaube zu denken, das würde bei den Mieten nicht irgendwann mal ankommen. Wenn ich für eine Renovierung, eine Sanierung, für einen Neubau 30% mehr zahlen muss, muss ich auch, damit ich wirtschaftlich das Ganze irgendwo sinnvoll darstellen kann, auch irgendwann mal an die Miete ran. Sonst funktioniert das ganze System nicht. Wir leben nicht im Sozialismus und Vermieter sollen auch eine, um einen anderen Oberbürgermeister zu zitieren, auskömmliche Miete kriegen. Und ich kann eine Wohnung nicht bewirtschaften, wenn ich nur 6 Euro pro Quadratmeter nehme.
Bei den 6 Euro pro Quadratmeter haben Sie natürlich jetzt die wirklich unterste Grenze natürlich genommen. Ich glaube, in der Preiskategorie gibt's wirklich nicht viele, weil auch der soziale, geförderte Wohnraum liegt ja, ich weiß es jetzt nicht genau, aber mit Sicherheit auch über 8 Euro, 8,50 Euro, sowas um den Dreh.
Ja, die 6 Euro sind natürlich sehr niedrig gegriffen. Ich weiß allerdings aus Erfahrung, die gibt es immer noch. Wir haben ganz viele Mitglieder, die kommen zu uns wegen einer Mieterhöhung. Dann rechnet man durch, stellt erstmal fest, die aktuelle Miete 5,95 Euro pro Quadratmeter. Ja, wir haben auch 7 Euro, 8 Euro, 9 Euro. Aber wir haben auch diese ganz niedrigen Miete. Und dann sagt mir das Mitglied, er muss mal anpassen, weil die Kosten sind so explodiert. Und dann fragt er im nächsten Satz, naja, wenn ich jetzt 50 Euro mehr verlange, geht das? Rechnerisch kriege ich 200 Euro hin. Kappungsgrenze jetzt mal ausgeblendet. Also die Miete ist deutlich wirtschaftlich betrachtet zu niedrig. Aber dem Vermieter kommt es nur darauf an, dass er ein gutes Verhältnis zu seinem Mieter hat. Er will ihn nicht übermäßig belasten. Aber er muss halt auch mal nachsteuern. Und das auch im laufenden Mietverhältnis. Und deswegen, wir haben diese niedrigen Miete. Ja, wir haben auch auf der anderen Seite 14 Euro pro Quadratmeter, haben wir auch bei der GBG, kann man alles sehen. Von daher schwanken wir um einen bestimmten Mittelwert. Aber der Mietspiegel wirkt letztlich auch begrenzend.
Also es geht ja, glaube ich, nicht immer um diese ganzen niedrigpreisigen Wohnungen, sondern es geht ja auch, wir haben das zum Beispiel in der Neckarstadt West ja auch, Thema Gentrifizierung, da werden Häuser umfassend modernisiert. Und am Ende ist die Miete, ich sage jetzt mal, doppelt so hoch wie vorher. Das sind ja die eigentlichen Probleme, die man angehen muss. Und dafür ist doch so ein Mietspiegel dann vielleicht eine ganz gute Kette für Vermieterinnen und Vermieter.
Generell, ein Mietspiegel ist jetzt erstmal kein schlechtes Instrument. Die Idee des Mietspiegels ist es, Rechtsfrieden herzustellen. Jeder kann im Mietspiegel gucken, kann seine Wohnung durchrechnen, weiß, was ungefähr für eine Miete hinten bei rauskommt. So gesehen ist ein Mietspiegel erstmal ein sinnvolles Instrument, um einen angemessenen Ausgleich zu schaffen. Sie haben das Thema Gentrifizierung, Sanierung angesprochen. Da haben wir ein ganz anderes Problem. Einerseits ist es politisch gewollt und auch technisch notwendig, dass Gebäude saniert werden. Wir haben ja einen erheblichen Sanierungsstau, nicht nur in Mannheim, das ist ein bundesweites Thema. Und wenn ich als Eigentümer Geld in die Hand nehme und ein Gebäude mal so richtig saniere, Außenwanddämmung, Dachdämmung, neue Elektrik, neue Heizung, bin ich ruckzuck im 6-stelligen Bereich. Und wenn ich das als Vermieter alleine stemme, wird das wirtschaftlich ziemlich schwierig. Also muss hier ein Ausgleich auch gegenüber den Mietern laufen. Wir reden hier in der Regel dann über eine Modernisierungsmieterhöhung. Die ist allerdings juristisch alles andere als fröhlich. Die ist hochanspruchsvoll, sehr komplex und juristisch extrem gut angreifbar. Was viele davor zurückschrecken lässt, es überhaupt auf diesen Weg anzugehen. Die machen dann ihre Kosten, versuchen sie dann über eine Mietspiegel-Mieterhöhung wieder einzufangen. sind sie gekappt auf die 15%. Von daher sind viele kleine Privatvermieter eher darum bemüht, ein gutes Verhältnis zu ihren Mietern haben. Großes Problem am Mietspiegel ist, weil wir ja das Thema Modernisierung haben, sie kriegen über den Mietspiegel erst ab, ich glaube, der dritten Modernisierungsmaßnahme überhaupt einen Zuschlag. Für drei Modernisierungsmaßnahmen, Fassadendämmung, Dachdämmung, Heizung, sind sie wieder bei 5- bis 6-stelligen Bereich. Und dafür kriegen sie dann 3% Zuschlag.
Auf die Miete.
Richtig, deswegen haben wir ja in unserer Pressemitteilung letzte Woche geschrieben, kein Sanierungsbooster. Ja, wir haben Firmen, große Vermieter, die das natürlich anders angehen. Da muss ich jetzt aber auch mal ganz kurz anmerken, die sind nicht unsere Mitglieder. Die ganz große Masse unserer Mitglieder sind private Kleinvermieter, 1-2 Wohnungen, Häuser, nichts Großes. Und die wollen eigentlich ihre Immobilie gut erhalten und die wollen dafür eine vernünftige Miete haben. Denen geht es nicht darum, irgendjemanden zu verdrängen. Dieses Thema ist natürlich etwas, was die Stadt umtreibt. Aber wir haben hier ja einen ziemlichen Widerspruch. Einerseits, die Sanierungen müssen sein, sie müssen finanziert werden. Man kann andersrum aber auch nicht erwarten, dass ich in einem komplett durchsanierten Haus sitze und dafür 7,80 Euro zahle. Das funktioniert wirtschaftlich in dieser Welt nicht.
Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Thema Mieterhöhung den Großteil Ihrer Rechtsberatung mit den Mitgliedern ausmacht.
Mieterhöhungen spielen immer wieder eine Rolle, ja. Wir führen aktuell keine Statistik darüber, wie viel Beratung wir in welchem Bereich machen. Ich glaube, das Gros ist momentan tatsächlich eher Betriebskosten, will ich mich aber nicht unbedingt darauf festnageln lassen. Das Thema Mieterhöhung ploppt eigentlich immer dann auf, wenn ein neuer Mietspiegel rauskommt, weil dann denken die Leute, hoppla, ich muss mal wieder gucken. Aber auch da ist es, glaube ich, nicht die ganz große Masse. Das hält sich so, wie gesagt, Betriebskosten ist ein relativ breites Thema. Und dann halt, ja, was uns immer wieder umtreibt, allgemeine Probleme. Der Mieter grillt, der Mieter raucht, jetzt aktuell Cannabis. Wir reden alle darüber, wie viel rauchen darf ich wo. Von daher, der Mietspiegel spielt eine Rolle oder das Thema Mieterhöhung. Aber das ist nicht das einzige Thema.
Und was ist so die Frage beim Cannabisgenuss?
Ja, bei Cannabis, wie wir wissen alle, wir haben jetzt eine Neuregelung. Wir dürfen grundsätzlich Cannabis besitzen und konsumieren in bestimmten Mengen. Und jetzt kommen aber die Fragen, darf ich in der Wohnung Cannabis rauchen? Darf ich auf dem Balkon Cannabis rauchen? Darf ich auf dem Grundstück Cannabis rauchen? Voraussichtliche Antwort, in der Wohnung werde ich es wohl nicht verhindern können. Ähnlich dem normalen Rauchen. Auf dem Balkon wird es juristisch extrem spannend. Wir haben in unserem neuen Mietvertrag das Thema jetzt ausdrücklich ablehnend geregelt. Wir orientieren uns hier am Grillen. Grillen darf ich bei entsprechender Regelung auf dem Balkon auch nicht. Und auf dem Grundstück kann der Eigentümer grundsätzlich das Rauchen verbieten. Das normale Zigarettenrauchen im Treppenhaus ist ja auch verboten über die Hausordnung. Und das gilt letztlich auch für Cannabis. Dann kommen natürlich noch so Nebenfaktoren dazu. Was ist, wenn nebenan eine Schule ist, ein Kindergartenspielplatz? Da darf ich eh nicht rauchen normalerweise. Und von daher stehen wir momentan auf dem Standpunkt, in der Wohnung wird man es wohl nicht vermeiden können. Grenze, wenn ich es außerhalb der Wohnung rieche, dann habe ich Störungen der anderen Bewohner und dann habe ich auch einen Ansatzpunkt, das zumindest mal zu diskutieren.
Also in Ihren Mustermietverträgen verbietet Haus und Grund Grillen und Kiffen auf dem Balkon. Das ist aber ziemlich restriktiv.
Naja, wir haben ja in der Regel Mehrfamilienhäuser. Und wenn auf jedem Balkon drei Leute jeden Tag oder jeden zweiten Tag grillen, dann wird das für die, die nicht grillen, durchaus problematisch, weil die haben dann im Prinzip Dauerberauchung. Beim Cannabiskonsum, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema momentan, weil das normale Rauchen auf dem Balkon kann ich nicht verbieten. Wo die Grenze ist, weiß momentan keiner so ganz genau. Da hat sich der Bundesgerichtshof ja auch schon mehrfach mit beschäftigen müssen. Beim Cannabiskonsum kommt hinzu, dass das natürlich geruchlich mehr ist als der normale Zigarettenrauch. Zumindest in der heutigen Gesellschaft. Ob das in 50 Jahren noch so ist, werden wir vielleicht nicht mehr erleben, aber das wird sich dann zeigen. Und von daher haben wir gesagt, im Sinne einer klaren Regelung machen wir das, orientieren wir uns bei Cannabis am Grillen und sagen erstmal grundsätzlich verboten. Ein Familienhaus, wo weit und breit kein Mensch ist, wird wahrscheinlich nie der Vermieter sich damit beschäftigen. Aber was wollen Sie in einem Mehrfamilienhaus machen mit 10 Parteien? Einer kifft ständig auf dem Balkon und 5 andere oben drüber sagen, bei mir riecht es ständig nach Gras. Irgendwo braucht man da einen Ausgleich oder eine Lösung. Und theoretisch kann er ja in der Wohnung rauchen.
Für unser drittes Thema heute werfe ich einfach mal eine herrliche Bezeichnung ein. Reallabor für den automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land. So kann nur ein staatliches Modellprojekt heißen. Aber dahinter verbirgt sich eigentlich was ganz Cooles. Und zwar ein Bus, der wo kein Fahrer braucht. Also zumindest fast. Nämlich ein Shuttlebus, der seit Montag für 2 Monate autonom auf Franklin fährt, also selbstständig. Es gibt einen in Anführungszeichen Fahrer, der muss halt ab und zu einspringen, zum Beispiel in einem Wendehammer, weil der noch nicht hinterlegt werden konnte. Oder wenn ein Falschparker auf der Straße steht, dem kann der Bus noch nicht ausweichen und bleibt dann einfach stehen. Man kann sich da schon anmelden und mitfahren, wenn man will. Ich wäre da schon neugierig. Und Sie, Herr Paul?
Ich finde das ein super spannendes Thema. Dieses autonome Fahren, in Amerika ist man da ja schon ein bisschen weiter als bei uns, finde ich unglaublich interessant. Wir kriegen damit die Möglichkeit, früher oder später, dass Fahrzeuge wirklich autonom von A nach B fahren. Dass man das jetzt mit dem Busbetrieb anfängt, ist ein guter Punkt, weil wir wissen alle, wer regelmäßig mit dem Bus fährt in Mannheim, das funktioniert nicht immer, weil nicht immer genug Busfahrer da sind und da fallen auch gerne mal Busse aus. Und wenn man hier mit autonomem Fahren zu einer Ergänzung kommt, ist, glaube ich, uns sehr geholfen. Aber es ist auch technisch, also erstmal technisch überhaupt, ist das eine unglaubliche Leistung, dass ein Bus oder generell ein Fahrzeug ungesteuert von einem Menschen von A nach B fährt. Jeder, der ein modernes Fahrzeug hat, kann das ja im Prinzip auf der Autobahn schon fast ausprobieren, weil wenn ich das Lenkrad loshalte mit einem Spurassistent, sollte das Auto in der Spur bleiben. Und dass das funktioniert, ist absolut faszinierend. Ich bin da sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Also faszinierend finde ich es auch, aber Sie sind ja richtig euphorisch. Wenn ich mir überlege, ich setze mich in ein Auto und lasse das einfach machen, habe ich schon ein mulmiges Gefühl.
Kann ich völlig verstehen, würde mir genauso gehen, wenn es dann wirklich mal so weit sein sollte. Aber ich finde das einfach unglaublich spannend, weil wenn das funktioniert, setze ich mich in mein Auto, sage Ziel und dann kann ich mich zurücklehnen, kann mich mit meiner Frau unterhalten, kann Kaffee trinken, Schläfchen machen, was auch immer. Ich kann die Zeit sogar sinnvoll nutzen und arbeiten oder einen Podcast hören oder aufnehmen. Das wäre alles möglich.
Würden Sie es nutzen?
Ja.
Jetzt sofort? Sie könnten sich anmelden auf Franklin.
Mitfahren wäre überhaupt kein Thema. Richtig spannend finde ich es eigentlich erst, wenn der Privat-Pkw komplett autonom fährt. Da haben wir noch einen Rattenschwanz rechtlicher Probleme und auch vielleicht ethischer Probleme. Was passiert, wenn der Bus zwei Lösungen hat, um über jemanden drüber zu fahren? Wie muss man sowas lösen? Das sind Punkte, die geklärt werden müssen. Aber generell, ich hätte ein mulmiges Gefühl, wenn ich mich jetzt in ein autonomes Fahrzeug reinsetze und sage, fahr los. Aber ich fände es super, super spannend.
Also der Rabus, das ist die Abkürzung für diese herrliche Bezeichnung, die ich vorhin vorgestellt habe. Der fährt auf einer öffentlichen Straße. Der fährt auf Franklin den George Sullivan Ring bis zur Wasserwerkstraße und wieder zurück. Das heißt, mit ganz normalen anderen Verkehrsteilnehmern, Fahrrädern, Autofahrern, Fußgängern. Und er fährt mit 30 bis 40 km/h. Das ist nicht so sehr langsam. Also ich würde mich auch gerne mal anmelden, aber noch habe ich mich nicht getraut.
Ich finde es, wie gesagt, sehr spannend. Vielleicht melde ich mich auch wirklich mal an, um es einfach mal auszuprobieren. Angst habe ich an der Stelle eigentlich keine, weil gut 30, 40 ist jetzt keine langsame Geschwindigkeit. Ich hatte auch vor kurzem leider einen Unfall, wo mir einer mit 50 hinten reingerauscht ist. Also ich weiß, was das ungefähr bedeuten kann, aber andersrum, ich sitze in einem großen Bus. Und in Deutschland wird ein solches Projekt nicht gemacht, nachdem man es nicht vorher schon zigtausend Kilometer anderweitig geprüft hat. Der kennt wahrscheinlich irgendeine Autorennstrecke auswendig, dieser Bus. Und von daher mache ich mir da relativ wenig Sorgen. Letztlich auch menschliche Dummheit führt zu Unfällen.
Der Rabus ist kein großer Bus, sondern so ein kleiner Shuttlebus. Also ganz so riesig ist der nicht. Wie bewegen Sie sich im Alltag meistens fort?
Ich gebe zu, ich bin bekennender Autofahrer.
Das sind Sie ja nicht alleine mit. Das geht ja vielen so. Ich sag mal, das Thema selbstfahrende Autos wird ja die Zukunft sein. Andere Länder sind ja schon viel, viel weiter. Hinken wir in Deutschland auch da so ein bisschen hinterher?
Also ich glaube, auf der technischen Ebene können wir an der Stelle auch schon sehr viel. Wir tun uns aber mit Neuerungen manchmal extrem schwer und sind sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil es darf nichts passieren. Was ja auch grundsätzlich vernünftig ist. Weil die Diskussion in Amerika gibt es ja zum Beispiel auch, wenn Tesla gegen irgendwelche festen Gegenstände fährt. Haftet Tesla? Haftet der Fahrer? Wer haftet in dem Moment? Und das ist ja etwas, was uns hier immer sehr stark umtreibt. Wir sehen dummerweise leider manchmal mehr die Risiken und weniger die Chancen, was leider oder eigentlich schade ist. Und ich finde, da sollten wir mehr Optimismus dranlegen.
Kommen wir zur Frage, die wir jedem Gast bei Mensch Mannheim stellen. Herr Paul, was machen Sie am Wochenende?
Wir haben das kommende Wochenende einen Feiertag, was erstmal schön ist. Damit haben wir ein langes Wochenende. Meine Frau und ich werden unserem Hobby frönen, nämlich Brettspielen. Wir wissen zwar noch nicht genau, welches Brettspiel auf den Tisch kommt, aber es war ja vor kurzem die Brettspielmesse in Essen. Wir haben noch so ein paar Neuheiten auf dem Stapel und da werden wir mal gucken. Vielleicht spielen wir Inferno, ein neues Spiel über Dantes göttliche Komödie. Oder vielleicht auch was Älteres. Mal gucken, worauf wir Lust haben.
Ich hasse Monopoly und noch viel mehr hasse ich Risiko.
Verstehe ich vollkommen. Das sind ja auch nur die Anfangsspiele. Wenn man sich mal ein bisschen mit Brettspielen beschäftigt, es gibt so unglaublich schöne, abwechslungsreiche, herausfordernde, spannende, witzige Spiele. Das muss man sich einfach mal ansehen.
Dann geben Sie doch jetzt mal einen Geheimtipp. Was ist so Ihr Lieblingsbrettspiel?
Wir haben über 300 Stück zu Hause stehen. Wenn man anfängt, fängt man ja in der Regel nicht mit den ganz hochkomplexen Spielen an. Es gibt tolle Kartenspiele, zum Beispiel Dice Throne. Das ist im Prinzip Kniffel mit Karten. Da kämpft man als Held. Es gibt eine Marvel-Edition, da kann man dann Black Panther spielen und so weiter. Gegeneinander. Was auch sehr schön ist, ist Unmatched. Das ist auch ein Duellspiel für zwei Personen, bei dem man versucht, sich gegenseitig zu besiegen. Der eine ist dann, was weiß ich, Sindbad, der andere König Artus oder der T-Rex aus Jurassic Park gegen Robin Hood. Kann man alles gegeneinander spielen. Sehr witzig, sehr abwechslungsreich. Größere Spiele, ja, Underwater Cities, Wladimir Suchy ist ein grandioses Expertenspiel, wenn man so sich mal wirklich geistig fordern will. Oder wenn man abends nach Feierabend einfach ganz gemütlich was spielen will, ganz neu. Castle Builder, bei dem man eine kleine Burg bauen muss. Oder auch Duck and Cover, da spielt man Enten und muss die in einer bestimmten Weise hochstapeln, um möglichst wenig Wasserspritzer zu haben.
Also wer da unter den Tipps jetzt nichts findet, der ist selber schuld. Und das war Mensch Mannheim schon wieder für diese Woche. Wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, über die wir heute gesprochen haben, schaut am besten auf mannheimer-morgen.de vorbei und holt euch ein MM-Plus-Abo, damit ihr alle Inhalte konsumieren könnt. Wenn ihr Kritik oder Anregungen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@mannheimer-morgen.de. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns. Ein schönes Wochenende wünscht euch heute nur Florian. Macht's gut.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.